Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind wieder am Start. Wir hoffen, alle hatten ein schönes Weihnachten mit hoffentlich auch sehr viel Football und sind jetzt wieder am Start. Quasi, die Dudes auf dem Sofa, die das Weihnachtsessen noch halb verdauen, aber die weiterhin zu allem eine Meinung haben. Und die Dudes sind zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin und Go Bulls und Bullseye, weil die Bulls haben gerade den Camellia Bowl gewonnen. Und in diesem Zusammenhang ist mir etwas aufgefallen. Horns Up ist eigentlich nur der Slogan der Buffalo Bulls von keinem anderen Team im College Football. Hallo und frohe Weihnachten.
Dann haben wir Christian Schimmel am Start von der Draft.de und von der Sohn. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht direkt zu Beginn für alle Kinder, die uns hören. Liebe Kinder, der Weihnachtsmann kommt nicht mehr in Zukunft. Und das ist die gute Nachricht. Kommt der Transfer-Portal-Mann, der hat auch ein paar Geschenke dabei. Und das ist wie im echten Leben bei Weihnachten. Er bringt manchmal Sinnvolles, manchmal Unnötiges und manchmal sehr Extrovertiertes. Hallo.
Okay. Christian übt schon mal eine Neujahrsansprache. Man hatte ihm zwar gesagt Ansprache an Silvester mit Y, aber er hat seine neue Ansprache interpretiert. Egal. Hallo Sal Mieter, der auch dabei ist. Merry Christmas.
And happy servus. Holidays. Yeah, servus guys. Hook'em y'all. And yeah, Merry Christmas. And yeah, bowl season. And I'm sorry, you can say everything you want about the horns, but it's just hook'em horns.
Horns up.
Can't steal them.
Nicola, wir brauchen einen Schiedsrichter. Wir sind der Meinung, dass beide im Unrecht sind. Korrekt?
Ich fühle mich auf die Hörner genommen, aber egal.
Solange keiner jetzt einen Joke über Horny macht, ist alles gut.
Ein langer Abend.
Nein, wir sind eine Familie. Ja. Wir sind eine familienfreundliche Sendung.
Richtig, ich vergaß.
Außer wenn es um Urban Meyer geht, aber das liegt an Urban Meyer. Gut, dann. Wir sind hier natürlich gut gelaunt, aber Jan, die College-Football-Welt trauert seit Mitte Dezember. Kam unerwartet, Herzinfarkt, Krankenhaus und er hat es dann nicht überlebt. Der Head Coach von Mississippi State, der Coach, der vielleicht auf der ganz großen Bühne die Air Raid mit groß gemacht hat, Mike Leach, im Dezember verstorben mit, glaube ich, 61 Jahren, also für Football-Coaches viel zu früh und für alle anderen Menschen auch. Und wie gesagt, die College-Football-Welt trauert, Jan.
Ja, die College-Football-Welt trauert um Mike Leach, einen der sicherlich einflussreichsten Coaches der letzten Jahrzehnte. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn man das so sagt. Nicht so sehr wegen seiner eigenen Erfolge. Die sind durchaus da, aber die sind jetzt nicht auf der ganz großen Bühne passiert. Er ist ja bei kleineren Programmen gewesen, hat ja auch ursprünglich bei noch viel kleineren Colleges, also nicht aus der FBS eben seine Anfänge genommen. Aber weil er eben mit dieser Air Raid, du hast es gerade gesagt, mit einer sehr passlastigen, sehr aggressiven, gerade zu Beginn der Zeit sehr aggressiven Offense, die hat sich dann zeitweilig ein bisschen verändert, hat er einfach eine Ära eingeläutet im College Football, auch in den High Schools, in Kentucky, in den High Schools in Texas, hat er eben für ein Umdenken gesorgt von eben einer meistens doch Pound and Ground, sehr lauflastigen, sehr physischen zu einer durchaus trickreichen, passlastigen Offense zu Zeiten, wo das eben noch nicht so wie heute eben jeder macht, mehr oder weniger, sondern eben wo das noch relativ revolutionär war. also Mike Leach und Hal Mumme, sein, wenn man so ein bisschen will, Mentor, die haben halt diese Air Raid Offense mit vier Receivern, mit Pass First, Pass Second und Pass Third entwickelt, groß gemacht, immer auch wieder ein bisschen angepasst und haben damit wahnsinnig viel Inspiration eben für andere Coaches auch gegeben, serviert, möchte man fast sagen, die das dann aufgenommen haben, dann wiederum ein bisschen verändert haben. Wir haben einen riesigen Coaching-Tree, der sich, wenn man so will, von Mike Leach eben ableiten lässt. Über Bryles, den muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt als allerersten nennen, Lincoln Riley natürlich, Josh Heupel, die ganzen Hurry-Up-Air Raids, Kingsbury, der in die NFL kommt. Es haben natürlich auch viele Coaches, Dana Holgorsen natürlich, West Virginia. Es haben viele Coaches auch dann eben Teile übernommen, ohne dass sie jetzt eben Sonny unbedingt Dykes. Coaching-Tree von Mike Leach und Sonny Dykes, können noch einige weitere nennen. Littrell von North Texas gehört sicherlich noch dazu, Camby. Vor allem aber eben auch welche, auch die NFL hat ja viel davon übernommen. Selbst Bill Belichick hat sich Sachen abgeguckt und hat seine Offense eben geändert im Laufe der Nullerjahre, als er eben von einer ja relativ gemächlichen Offense, das vergessen ja viele oft, dass Brady am Anfang eher ein Verwalter-Quarterback war, mit viel Laufspiel, mit sehr guter Defense, eben diese Offense auch geöffnet hat. Durch eben Ideen, durch Schemes, durch ein Offense-System, was eben Adaptionen waren von Mike Leach. Mike Leach hat einfach wahnsinnig viel bewegt in der College-Welt. War sicherlich kein einfacher Typ, auch nicht immer der sympathischste, das muss man dazu erwähnen. Ist ein streitbarer Vogel gewesen, auch ein sehr, also bei Vogel fällt einem vielleicht, könnte man vielleicht auch einfach sagen, er war ein Kauz auf seine Weise, was vielleicht auch verhindert hat, dass er bei den ganz großen Programmen eben werkeln durfte. Es war vielleicht aber auch einfach so, dass er da am besten funktioniert hat, wo er eben auch die größtmögliche Kontrolle hatte und wo ihm nicht so viele Leute reingeredet haben. Und da konnte er eben seine Vorstellungen am besten umsetzen. Es gab ja durchaus auch die ein oder andere Kontroverse. Bei Texas Tech ist er damals, wenn man so will, gegangen worden, nachdem er davor eine großartige, erfolgreiche Zeit hatte. Viele erinnern sich an den Crabtree-Touchdown gegen Texas. Entschuldigung, Sal, aber das war halt die große Mike Leach Offense mit Graham Harrell als Quarterback und so weiter. Bei Washington State hat er dann dasselbe gemacht und ein am Boden liegendes Programm, ein auch lange Zeit unerfolgreiches, wieder zumindest so weit gebracht, dass es irgendwo um zumindest im erweiterten Kreis um die Pac-12-Krone mitkämpfen konnte.
Gardner auch bei Mississippi Minshew. State.
Gardner Minshew unter anderem. aber nicht nur, das ist also da die Quarterbacks von ihm, die haben ja auch da alle Riesenzahlen aufgelegt, ne? Luke Falk oder Tool und so weiter. Da waren ja einige dabei auch. Das ist dieses Vermächtnis, das kann man halt, glaube ich, gar nicht groß genug fassen. Ja, und jetzt ist er total überraschend, kann man ja nicht anders sagen. Die Saison ist ja noch nicht vorbei und dann hat er eben diesen Herzinfarkt gehabt und die Herzprobleme. Und dann hörte man ja, dass es irgendwie kritisch ist und dass es schlecht aussieht und dann ist es ja ein paar Tage später, kam dann die Nachricht rein, dass er dann eben verstorben ist und ich denke, die Bowl-Season, man hat das ja jetzt auch gemerkt, wird dann auch nochmal mehr merken, wenn die Teams dann antreten, die er besonders stark geprägt hat, also Texas Tech, Washington State und Mississippi State, steht so ein bisschen in dem Stern, würde ich sagen, von Mike Leach und das zu Recht. Denn er ist eben ein großer Vordenker von vielen Offenses gewesen. Viele haben eben das adaptiert. Ich habe es gerade schon gesagt, man kann bei Lincoln Riley anfangen, der eben dann ein bestimmtes Run-Game reingeflochten hat. Man kann eben Sonny Dykes nehmen, der jetzt in den Playoffs sitzt, der eben das Ganze wieder vertikaler aufgestellt hat. Mike Leach hat es ja am Anfang auch relativ vertikal gemacht. Dann ist es irgendwann immer mehr ein Kurzpassspiel geworden, weil Defenses ihm die tiefen Bälle weggenommen haben. Es ist einfach, dieser Tree, der wird sich weiterentwickeln und Mike Leach wird immer irgendwo eine der Wurzeln sein. So kann man das vielleicht ausdrücken.
Sal, wenn du an Mike Leach denkst, klar wird das dieses Spiel sein, was Jan gerade angesprochen hat, dieser Michael Crabtree Touchdown, das war 2007 oder 2008 irgendwann?
Acht.
Erst November.
Und so, Mike Leach sonst, was hat der Texas-Fan verfolgt? Ich meine, immerhin war er ja jahrelang bei Texas Tech.
Who would have thought that a Blake Gideon misinterception or dropped interception would change the landscape of football as we know it today. Yeah, everything that Jan said, yeah, you know, it, you know, all the teams, you know, I mean, of course, reading the obituaries and the looking back at all the aspects, we knew the game had changed, but we didn't know, like I said, because of that interception or that dropped interception. But on a serious thought, yeah, what he did was he made all the programs, it made winning possible for every single program. And not and he lived it. You know, we talk about in some of my companies I work for is we're drinking our own champagne. So look at, as you just said, what Leach did. You know, Texas Tech is not going to get the top 10 recruits, but they started getting talented players and started winning. Same with Washington State. Same with Mississippi State. You know, it's just like he wherever he went, they didn't win the conference titles. Like, you know, at one point, Jan, did he win conference titles? But he made those middle programs that were going to lose to the Alabamas and lose to the UCLAs and lose to Ohio State. They made them possible by the simplifying the offense, but also, I guess, making it more dynamic, if you can say that, simplified but more dynamic. And yeah, as a Texas fan, Texas Tech became a thorn on our sides. And you know, think about it. Not only the drop interception, one of the best comebacks ever. That shot of Colt McCoy realizing he lost his Heisman. Texas didn't get into didn't get in, but it also changed the way we now pick the college football champion. You know, realize, okay, yeah, Texas was the better team, but then they couldn't even go to their own conference championship. That should not happen. So, and also, I think that was the beginning of the Saturday night primetime schedule. Texas was on three times, beating Missouri, beating Oklahoma State. Then came Longhorn Network. Then came all this realignment everywhere. So that one drop touched the drop interception. But let's give Mike Leach's credit. What he did and what he did that night and how he built the programs definitely changed what we see today. So for all those people who are new to college football and listening to this podcast, first of all, thank you and welcome. Where the F you been? But go back and, yeah, Mike Leach, what we've seen today in the NFL and in college football stems from what he did before Texas Tech, at Texas Tech, and then, of course, after that. So rest in peace, Mike. You won't be missed on the football field, but for me, but I definitely respect what you've done, and I still hate Texas Tech, so not you.
Christian, und die Air Raid, die dann auf verschiedenen Levels dann ihren Weg auf in die Playbooks gefunden hat, ja, das ist das Praktische an der Air Raid, das funktioniert irgendwie überall.
Ja. Ja, also vielleicht, ich musste gerade drüber nachdenken, vielleicht war es die vorletzte oder die vorvorletzte große Revolution schematisch im offensiven Football. Danach ist sicherlich noch die Read-Option als, oder die Run-Pass-Option besser gesagt, als Erweiterung des Option-Playbooks zu nennen, die auch eine Revolution in sich darstand. Aber ich würde das sogar weiterspinnen. Ohne Leach ist auch Mahomes in der Form nicht möglich, der mit Sicherheit von seinem Talent überall angekommen wäre, aber die offensiven Konzepte, Jan hat das ja gesagt, die nahezu alle Coaches in irgendeiner Form adaptiert haben, sei es auch Trainingskonzepte. Die Air Raid hat sich ja dadurch ausgezeichnet oder zeichnet sich durch extrem viel Wiederholung. So nach dem Motto, auch der Fourth-String-Quarterback soll regelmäßig im Training Pässe werfen, nicht nur zuschauen. Eine extreme Simplizität in Komplexität, relativ wenige Formationen. Zum Teil ist dann mit, ich weiß nicht, müsste man nochmal in die Historie gehen, auch diese Option-Routes, die es in der Air Raid gibt, je nachdem, wie die Coverage aussieht. Da steckt so viel drin. Wie gesagt, unabhängig vom Menschen, Mike Leach, den man sicherlich sehr differenziert betrachten muss, da bin ich schon noch bei Jan, geht jedem Menschen vermutlich so. Oder anders gesagt, wir können alle dankbar sein, wenn man uns differenziert wahrnimmt. Es ist für mich einer der großen Reformer schlechthin. Ja, das eine Nugget, die erste, also mal, oder eine der ersten Trainerstationen von Mike Leach, das waren die Pori Bears in Finnland. Und insofern hat er sich dann auch mal die Kultur dort für ein Jahr angeschaut. Jan hat es ja angesprochen, der hat jetzt nicht zwingend die größten Programme abgearbeitet zu Beginn. Und ich hoffe tatsächlich, es gibt in der College Football Hall of Fame eigentlich den Grundsatz, dass du als Coach 60% der Spiele gewonnen haben musst. Leach fehlt irgendwie der ist irgendwie ein Spiel unter 60% bei 59 irgendwas. Ich denke, das wäre schon angemessen für den Impact, den er gehabt hat, dass er da auch reinkommt. Es ist, könnte man sagen, das ist dann vielleicht eine Ehrung, die dann von menschlicher Seite seine Angehörigen dann wahrnehmen, aber ich denke schon, dass er das in der Hinsicht verdient hat, weil das hat im Spiel schon und deswegen, wir haben es auf allen Ebenen gesehen. Es hat einen Einfluss auf alle Ebenen gehabt. Jan hat es ja auch angesprochen, selbst gerade auch in den Highschools. Und die Idee der Arid war ja mal zu sagen, wir werden nicht alle diese Athleten rekrutieren können, die mit Physis, mit Gewalt und mit Kraft kommen. Wir versuchen was anderes und das hat in vielen Programmen erstaunlich gut geklappt und die Konzepte, die dann mit zum Beispiel bei BYU ursprünglich entwickelt worden sind von Laval Edwards, dann weiterzuentwickeln und in die Welt zu tragen. Also, das ist schon in sportlicher Hinsicht ein gewaltiges Vermächtnis, was er hat.
158 Siege aus 265 Spielen, 59,62%.
Tja, knapp vorbei,
Fehlen
was
drei
das
Spiele.
angeht. Ich muss auch noch mal kurz genau auf das, was Christian gesagt hat, eingehen, oder was wir eben, wir hatten jetzt so ein bisschen abstrakter über die Air Raid gesprochen, aber das Spannende ist ja wirklich, dass die Idee war, eine Offense zu schaffen, in der du nicht den Top Quarterback und auch nicht die Top Receiver brauchst. Natürlich schadet es nicht, wenn du einen Michael Crabtree hast oder so. Aber du brauchst sie nicht zwingend, sondern man sieht ja auch, mit welchen Quarterbacks Leach abstruse Zahlen aufgelegt hat. Da ist von den ersten ist keiner in der NFL gelandet. Ne? Das sind alles Cliff Kingsbury. Klar, der ist in der NFL gelandet, aber nicht als Quarterback. B.J. Simmons hat damals den Rekord aufgestellt, der ja jetzt erst, also den Yardage-Rekord, der ja jetzt erst letztes Jahr von Bailey Zappi gebrochen worden ist. Das waren halt alles Quarterbacks, die halt durchaus spielintelligent waren und wussten, wohin mit dem Ball oder so. Graham Harrell war dann der Beste von denen und der, also bei Texas Tech jetzt, und selbst der hat es ja nur ganz kurz in die NFL geschafft. Die mussten jetzt nicht unbedingt den besten Arm haben, aber die mussten halt gute Entscheidungen treffen und mussten halt vor allem diese Repetition immer wieder machen. Immer wieder die gleichen Timing Routes mit den Receivern, die müssen halt punktgenau sitzen. Das muss im Schlaf funktionieren. Wenige Plays und die relativ perfekt. Darum, das ist das Lustige, hat ja Mike Leach auch immer sehr, sagen wir mal, positiv von diesen Triple Option Offenses geredet, die ja eigentlich genau das Gegenteil von seiner Offense waren, weil die fast gar nicht gepasst haben, sondern nur gelaufen sind. Aber auch da war es ja so, die Option Pitches, die müssen halt so ein Zehntelsekunden genau oder noch genauer kommen. Und immer wiederholt werden, bis sie wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sind. So ist es bei Nebraska unter Tom Osborne auch gewesen. Und das ist witzig, dass sozusagen zwei völlig gegensätzliche Systeme da dann wieder eine Gemeinsamkeit haben, dass man sagt, wir machen nicht so viele Plays, wir haben kein komplexes Playbook, wir haben ein sehr schmales Playbook, aber diese Plays müssen millimetergenau und millisekundengenau sitzen und haben eben die Möglichkeit der Veränderung. Also er hat ja seinen Quarterbacks auch immer gesagt, wenn ihr seht, dass das Play, was gecallt wird, nicht funktioniert, dann ändert es halt. Dann macht halt ein anderes draus. Das, sozusagen die Verantwortung lag bei den Quarterbacks, das richtige Play dann auch umzusetzen oder auszusuchen, wenn das Play, was von außen kam, eben nicht gepasst hat. Das ist schon eine sehr interessante Idee gewesen, einfach gerade zu der Zeit zu sagen, wir machen es halt mit sozusagen mit absoluter Perfektion in der Execution und das aber im Passspiel. Und nicht unbedingt, wir haben nicht den Super Quarterback mit dem Mega-Arm und wir haben auch nicht vielleicht die Receiver, die alle irgendwie in 4-3 laufen oder 6-5, 230 Calvin Johnson-Typen sind, sondern wir kriegen das hin dadurch, dass das ein gut geöltes System ist. Mit den vier Receivern, die immer wieder dieselben Routen laufen, aber in unterschiedlichen Kombinationen, unterschiedlichen Formationen. Aber im Grunde genommen ist es einfach und es ist quasi, es funktioniert dann letztlich, wie früher das Laufspiel funktioniert hat, nur eben natürlich, dass es ein bisschen vertikaler ist. Das ist schon eine großartige Idee. Und am Anfang hat die NFL das ja in der Tat auch nicht gecheckt, als er noch OC war von Kentucky. Da hat ja Tim Couch diese Zahlen aufgelegt, der dann First Overall Pick bei den Cleveland Browns geworden ist. Nun kann man über die Browns lästern oder so, aber ich glaube, das wäre zu der Zeit vielen unterlaufen, dass man vielleicht gesehen hat, okay, diese Zahlen sind großartig, die in diesen Offenses halt aufgelegt werden. Das war ja dann, da war ja OC unter Mami. Aber das ist vielleicht ein bisschen deceiving, weil es nicht eben das betrifft, was die NFL machen will. Mike Leach hat sich ja dann auch das ein oder andere Mal ein bisschen despektierlich darüber geäußert, dass in der NFL irgendwie immer nur ein System gespielt wird und die so sehr spezielle Voraussetzungen haben und er glaubt, dass man das auch anders machen könnte. Das lässt sich jetzt nicht mehr beweisen, vor allem jetzt nicht mehr, wo so viel auch von seinen Sachen da so ein bisschen trickle-down runtergetröpfelt ist. Wäre natürlich spannend gewesen, das damals zu sehen. Aber das ist einfach eine große Revolution gewesen. Christian hat recht, wir können RPO noch danach nennen. Ich denke, Zone Read, also das, was unter Urban Meyer und unter Chip Kelly dann besonders groß geworden ist, wäre die zweite, die danach noch gekommen ist. Oder sagen wir, die erste danach, die zweite wäre dann RPO. Und das alles wird ja auch wieder vermengt von kreativen Coaches. Lincoln Riley hat ja von ganz vielen verschiedenen sozusagen Inspiration eben seiner eigenen Offense gebaut. Und darum sieht die auch so toll aus. Und Mike Leach ist eben ein großer Anteil davon.
Ich hätte in Bezug auf Europa noch eine kleine Mike Leach-Story, falls ihr interessiert seid.
Unbedingt.
Gut. Wie kriegen wir die Kurve? 2009 Fleisch oder Courneuve. Der Head Coach heißt Patrick Esume.
Und jetzt bin ich gespannt.
Ja, die Kurve wird gut. Ne? So, und ich weiß nicht, inwiefern die Verantwortlichen es vorher wussten oder nicht. Auf jeden Fall, die Spieler haben es auch im Spielfeld erfahren. Nach dem verlorenen Eurobowl-Finale in Innsbruck sagt Esume, das war's, tschüss, ich gehe zurück nach Deutschland. So. Und bei Fleisch de la Courneuve waren sie dann alle ein bisschen ratlos. Und hat auch ein bisschen gedauert, bis sie sich davon erholt haben. Aber im Hintergrund haben wir dann ein bisschen gearbeitet und zumindest, also man hat dann einen amerikanischen Headcoach gefunden, aber hat dann weiterhin gesucht und geschaut, was man da machen kann und hat sich dann an einen ehemaligen Quarterback von Flash gewendet, einen Amerikaner, der 4 Jahre bei Flash war, der von der texanischen Uni McMurray kommt, die vielleicht Christian ein Begriff ist. Das ist nämlich die Uni, an der auch John Newman war. Der ehemalige Headcoach der Unicorns und jetzige Headcoach der Stuttgart Surge. Und warum hat man den nochmal kontaktiert? Weil bei McMurray zu der Zeit ein gewisser Herr Mummy Headcoach geworden ist. Nämlich der Headcoach, der jahrelang, dessen OC Mike Leach 10 Jahre lang war. Und hat ihn mal angerufen und wollte so Kontakt aufbauen, so von wegen, hey, wir sind hier im Programm, willst du nicht mal vorbeischauen? Und Helmami hat gesagt, ja, super die Geschichte, bloß irgendwie keine Zeit. Aber frag doch Mike, hier ist seine Nummer. Und irgendwie sind sie dann mit Mike Leach in Kontakt gekommen und der General Manager, also der Manager von Flash hat dann Mike Leach angerufen, so von wegen, hallo, wir sind Flash de la Courneuve, also Ford-Club von Paris. Und hier und da und sowieso. Und ein paar Wochen später saß Mike Leach im Flieger und hat eine Woche lang Camps in La Courneuve gemacht. Für die Football-Jugend dort. Und irgendwie hat man ihn dann gefragt, von wegen, naja, wie wär's denn? Ja. Und hat Mike Leach gesagt, naja, nee. Die Ansprüche waren damals halt doch noch höher. Allerdings war er 2015 dann nochmal für ein Camp in La Courneuve. Und irgendwie geisterte wohl, dass wenn er dann mit der großen Karriere aufhört und keine Lust mehr hat auf den Stress in der NCAA, dass er dann seine Vorstellung war, sich ein Haus zu nehmen irgendwo in Europa und das dann quasi als Basis zu nehmen zum Reisen. Aber warum auch nicht, um zu coachen? Und bei Fleisch der Courneuve hat man natürlich jahrelang dann gehofft, dass irgendwann vielleicht doch Mike Leach um die Ecke kommt und ein Jahr coacht. Ja, der Traum hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Fiel mir dann wieder ein, als Fleisch der Courneuve gepostet hat, wir verlieren einen Freund. Und ich dachte so, Moment mal, da war ja tatsächlich eine Geschichte. Und die Geschichte von Mike Leach führte also durch die Vororte von Paris, die er Christian nun auch ein bisschen kennengelernt hat, nachdem wir da 2-3 Mal durchgefahren sind, auf dem Weg zum Rugby. Und so sieht man, die Welt ist klein. Selbst ein so erfolgreicher Coach nimmt sich dann auch mal die Zeit und hilft dann uns kleinen Amateur-Football-Europäern gerne aus, wenn dann mal lieb gefragt wird. Also das war die Mike-Leach-Geschichte quasi zu Fleisch de la Courneuve.
Und die Story zu Leach, also erstmal tolle Geschichte. Ist ja, dass Reporter erzählt haben, sie haben ihn irgendwann abgewöhnt, eine halbe Stunde für ein Mike Leach-Gespräch einzuplanen. Weil der dann einfach durchaus auskunftsfreudig war. Ja, schon einfach ein sehr
Der hat dann irgendwie drei
besonderer.
Coaches von Flash mitgenommen für ein paar Wochen, halt die ersten 3, 4 Wochen mal in USA mitzuerleben, halt dieses Out of Conference, diesen Out of Conference Schedule, ne? Dass sie da mal mit dabei sind. War, glaube ich, war das ein BYU-Spiel? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, also das war dann auch Mike Leach. Gut, ich nehme mal an, so Mike Leach hat keiner mehr irgendwas hinzuzufügen.
Können noch 2 Stunden Geschichten austauschen, hätte auch noch ein paar parat, aber ich glaube, das soll es vielleicht mal gewesen sein. Also, es sei denn, irgendwer will noch unbedingt.
Also ich wäre, das wäre jetzt so meine quasi Mitteleuropa-Bezug gewesen, aber ja. Gut, dann kommen wir zurück zum Sportlichen. Weil es findet ja eine Bowl-Season statt, in der auch Mike Leach gecoacht hätte, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Ich muss zugeben, Jan, ich war jetzt unter der Woche immer viel unterwegs und am Wochenende habe ich dann doch eher so geschaut, wie teilweise Indy, Denver und andere demoliert werden.
Zu Recht, Nikola.
Was habe ich im College Football verpasst, zu meiner Schande?
Ich glaube wirklich nicht zu deiner Schande. Es fiel mir auch, muss ich zugeben, schwerer, oder vielleicht sage ich einfach, es fiel mir zunehmend schwer, große Begeisterung zu entwickeln, weil es natürlich einfach so ist, das Transferportal hat nochmal dazu geführt, dass neben den Opt-outs, und bei den Opt-outs reden wir ja nicht nur von den Top-Prospects, die für die ersten 2, 3 Runden projected werden, sondern eben auch für diverse Prospects, die einfach denken, naja, ich bin vielleicht irgendwie überhaupt irgendwo als UDFA vielleicht nur drin, aber ich muss mich jetzt nicht noch verletzen. Das heißt, die Menge an Spielern, die nicht aufläuft, ist relativ groß. Die Menge an Spielern, die ins Transferportal geht nach der Saison, um sich doch nochmal umzugucken, ist auch nochmal groß. Das heißt, wir haben auch sehr zerrupfte Teams zum Teil. Und dann macht das Ganze halt deutlich weniger Spaß. Und das ist kein Vorwurf an die Spieler. Ganz ausdrücklich. Wir hatten das gleich beim allerersten Bowl, beim Bahamas Bowl, dass der UAB Running Back Dwayne McBride, einer der besten Running Backs des Landes, wird auch ein spannender Draft Prospect sein, oder ist einer, dass der wohl wirklich auch dringend auflaufen wollte und dass ihm wohl Familie und Agenten und irgendwann auch seine Coaches gesagt haben, du bist für irgendwie 1700 irgendwas Yards gelaufen bei einem absurden Schnitt und obwohl jeder wusste, dass du den Ball kriegst, lass gut sein. Verzichte drauf. Und irgendwann haben sie ihn wohl dazu überredet, dass er dann noch nicht aufgelaufen ist. Und das zeigt einfach so ein bisschen, das spielt einfach eine ganze Menge eine Rolle, was wir dann vielleicht auch vor den Kulissen, wo wir stehen, eben nicht mitbekommen. Und ja, wie gesagt, das Transferportal ist nochmal eine eigene Geschichte. Da sollte man vielleicht irgendwann anders nochmal drüber reden, weil da ist es ja auch gerade so, dass sich der ein oder andere Coach beschwert, dass wirklich Spieler, dass quasi Tampering betrieben wird. Das, was in der NFL verboten ist, dass einfach Spieler gefragt werden, hey, wenn du jetzt ins Portal dich meldest, wir hätten hier einen super NIL-Deal und dann komm doch einfach zu uns, zu einem größeren College. Und das räubert natürlich die kleineren Colleges, die Mid-Majors und so weiter ziemlich aus. Aber das ist vielleicht, wie gesagt, nochmal was für einen anderen Podcast als für diesen. Von daher, du hast nicht so wahnsinnig viel verpasst. Der große Höhepunkt bisher war für mich gleich am ersten Tag der Cure Bowl. UTSA als Conference USA Champion gegen Troy als Sunbelt Champion. Eine super Offense gegen eine super Defense. Ein tolles Spiel also nicht unbedingt super hochklassig, sondern schon auch fehlerbehaftet, aber mit extrem vielen Highlights, viel hin und her, ist 18:12 ausgegangen. Klingt furchtbar langweilig. Troy hat das gewonnen mit
Ich
einer
wollte gerade sagen, was waren da
fantastischen
die Highlights? Wie
Defense.
cool?
Nein, es ist wirklich, es gibt ja bei YouTube diese Highlights, 15 Minuten. Guckt es euch an, es gab eine ganze Menge Highlights, es gab auch eine ganze Menge, also es ist jetzt nicht so, dass es keine Offense gab, aber es gab halt auch sehr viele Turnovers oder ähnlich oder irgendwelche Fehler, die dann Punkte verhindert haben. Wir hatten insgesamt in dem Spiel 7 Turnovers, 5 davon von UTSA und dann ist es manchmal schwer zu gewinnen. Troy hat etwas über 150 Yards Offense gehabt und trotzdem war am Ende siegreich. Spiel war trotzdem sehr gut und sonst haben wir doch relativ viele Spiele gehabt. Oregon State hat mich gefreut, die haben halt Florida vernichtet. Bei Florida war aber auch, muss man sagen, ist doch auch eine ziemliche Rumpftruppe angetreten. Und es gibt so ein paar Spiele oder Spieler dann, aber insbesondere Spiele, da hat man gemerkt, da sind nicht viele Opt-outs, weil es ein Mid-Major ist, der vielleicht nicht so oft im Bowl steht, wo die Spieler begeistert sind, wo alle dabei sind, so wie eben bei diesem Troy gegen UTSA-Spiel, gab es kaum einen Ausfall. Und dann kriegst du halt einfach auch ein besseres Spiel, als wenn du bei einigen Positionen dann hast, okay, da starten jetzt drei Spieler in der Secondary, die eigentlich kaum einen Snap in der Defense gesehen haben. Und das war das ein oder andere ein bisschen schade. Was mich haben ein paar Sachen gefreut, einfach Fresno State, dass Jake Haner und auch Jordan Mims, der Running Back, den ich sehr schätze, dass die einen schönen Abschluss ihrer Karriere hatten, nachdem sie die Mountain West gewonnen haben, jetzt auch noch den Bowl gegen Washington State zu gewinnen. Dann muss man natürlich erwähnen, Frank Gore Jr., der Sohn von, surprise, surprise, Frank Gore, der für 329 Yards läuft und auch einen Touchdown wirft bei Southern Miss im Landing Tree Bowl gegen Rice. Und im Postgame-Interview, wo seine Tante da irgendwie ankommt und mitjubeln will, irgendwie sie so ein bisschen aus dem Bild, ganz entspannt aus dem Bild schiebt und sagt, Auntie, chill. Das war zumindest ein sehr schöner, familiärer Moment. Gab ein paar andere nette Bowl-Spiele. Mich freut es, dass die MAC-Teams halt bisher sehr erfolgreich waren. Eastern Michigan hat gewonnen, zweiter Bowl-Sieg überhaupt. Toledo hat gewonnen in einem knappen Spiel. Aber wie gesagt, da war jetzt nicht überall sehr hohe Qualität bei. Vielleicht noch aus dem Absurditäten-Kabinett. Der Hawaii Bowl, ein eher kleiner Bowl, in dem Middle Tennessee gegen San Diego gespielt hat, gegen San Diego State, Entschuldigung, gespielt hat. Und Middle Tennessee hat das Ganze gewonnen mit 25-23. Und zwar mit, Achtung, minus 66 Rushing Yards. Das finde ich, verdient das schon Applaus. Also der Quarterback von denen ist halt unglaublich oft und auch für sehr viel Yards gesackt worden. Sodass am Ende eben minus 66 Rushing Yards zustande kamen. Und man hat das trotzdem erfolgreich gestaltet, das Spiel, wenngleich knapp.
Du meinst, ja, dass die Colts Experience für.
Über die Colts könnten wir trefflich besser reden als über die Bowl Games. Wie gesagt, so viel Spannendes
war da. Außerdem, das war Heiligabend, das war also an einem Saturday.
Den hatten wir schon mehrfach mit.
Das ist egal, der wird so lange
gemacht. Ja, der wird, der ist auch richtig, der sollte auch nicht einfach.
Jeff, ich habe 35 Leute in der Liste nicht gefragt, weil ich wusste, du bist der Mann für den Job. Das ist wie mit.
Nee, erzähl weiter.
Das ist wie mit Shanahan, der ja meistens richtig liegt, aber manchmal pickt er auch CJ Beathard und sagt uns allen: Vertraut mir.
Ja.
In der Zwischenzeit meines Monologes hat Nicolas Martin übrigens für 150 Yards für die 49ers geworfen, so, weil es geht.
Das Schlimme ist ja an der ganzen Nummer, um das ganz kurz mal zu erwähnen, erst kicken die Colts Frank Reich und dann nehmen sie eben auch noch den großen Rekord, den er als Spieler hat, nämlich das größte Comeback in der NFL-Geschichte in den Playoffs mit den Bills gegen die Oilers, 32 Punkte und Jeff Saturday kriegt es hin, einen 33-0 zu verspielen. Also das ist doch dann schon
relativ. Das wirst du nie verzeihen, oder?
Das werde ich mir wirklich nie verzeihen. Vielleicht noch zu erwähnen, weil viele Bowl-Spieler auch deutlich waren. Houston gewinnt gegen Louisiana durch einen Touchdown von Tank Dell, einem hervorragenden Receiver. Ganz kurz vor Schluss, wenige Sekunden vor Schluss. Aber ansonsten, glaube ich, die großen Dinger erwarten uns ja noch. Und auch da ist es ja bei einigen so, dass wir da doch einige Ausfälle haben und es ist und gefühlt, also ich weiß nicht, was ihr verfolgt, aber gefühlt gab es auch relativ wenig weirde Sachen. Ich meine, ich hatte ja gehofft, dass bei Louisville gegen Cincinnati, also dem Scott Satterfield Bowl, der ja von Louisville nach Cincinnati wechselt als Coach und jetzt natürlich bei keinem Team dabei war, das ist da, weil die auch noch auf derselben Seitenlinie waren, weil es ja der Fenway Bowl war in Boston, im Baseballstadion, dass da wenigstens irgendwie ein bisschen was abgeht und dass die sich vielleicht mal ein bisschen behaken oder dass da mal so ein paar mal kleinere unfaire Momente gibt, aber das ist auch nicht passiert. Also ist ein bisschen enttäuschend.
Und so müssen wir uns auf die... Sind wir wieder bei Denver und Randy Gregory? Naja, egal.
Nein. Nein, das ist kein Thema.
Also du möchtest mir erzählen, es gibt keinen, der sich komplett zum Horst gemacht hat, der irgendwie vor dem, beim Aufwärmen eine Schlägerei angezettelt hat, der irgendwie das Beinchen gehoben hat für Celebration? Nix?
Zumindest ist es mir dann nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Und einige habe ich auch einfach schlicht nicht gesehen. Also wir hatten gestern einen sehr, sehr krassen Late-Hit zu Beginn des Spiels New Mexico State gegen Bowling Green, mit dem man den Bowling Green Quarterback halt für den Rest des Spiels, also für die restlichen 58 Minuten an die Seitenlinie gestellt hat, weil der halt out of bounds halt so ein Ding abbekommen hat und einmal ein Salto gemacht hat. Aber selbst das hat keine Prügelei dann nach sich gezogen. Da waren ein paar O-Liner ein bisschen sauer, aber da hätte ich doch irgendwie so ein wirklich Full-Out-Brawl erwartet und selbst der kam nicht. Also da müssen sich vielleicht die Teams jetzt noch mal ein bisschen anstrengen.
Also Cincinnati Louisville war wirklich die Enttäuschung bis jetzt, muss ich wirklich sagen. Ja. Also da habe ich wirklich gerechnet, dass es zumindest mal ein bisschen, ich lehne Gewalt ab, ich bin kein Fan von Gewalt, ihr kennt mich, ich bin ein friedliebender, freundlicher, netter Mensch, ja. Aber
Chippy.
Ja.
Das wäre das Wort gewesen.
Was ist denn das hier bei Bowling Green? Der wird in seiner eigenen Team so ein weggeflext und es gibt nur einen, der einen ein bisschen wegschiebt, sag mal, Bowling Green. Also,
hast du die Szene gerade vor dir? Ja, ich habe mich auch gewundert. Und ich meine, der war halt 3 Schritte im Aus und kriegt halt, der Defender rauscht ihm halt komplett unten rein.
Der Defender rauscht ihm halt einmal durch die Knie durch und der andere, der macht einen Salto rückwärts und die Teamsohn steht daneben und denkt sich, oh geil.
Ja? Und der ist halt mit Concussion dann draußen gewesen, so, ne? Also der hat irgendwie, das war Schleudertrauma-mäßig, weil das war wirklich ein hartes Ding. Aber ja, also wirklich. Was ist da
los? So, die Comets-Sideline hat damals etwas anders reagiert in Marburg. Stichwort Raleigh Yeldell.
Ja.
Das wurde dann eher für sich, bis hin zu einem.
Bis grob unsportlich.
Naja, also was man zu dem Spiel halt sagen muss, und ich weiß, wir hatten das in diesem Podcast auch schon mehrfach, das ging ja so weit, dass die Comets dann noch einen Punt mit 3 Scores Rückstand, also voll auf den Puntblock gegangen sind und es dadurch noch eine Verletzung von einem Marburger gab.
Genau, da man noch den Punt an den Fuß gebrochen haben.
Genau, wobei man sagen muss, das Spiel war auch danach von Marburger Seite grob unfair. Also das war schon, also es gibt Situationen, das möchte ich damit lediglich ausdrücken, wo Teams das nicht so einfach auf sich sitzen lassen.
Weißt du, die Uhr läuft, es sind 3 Sekunden auf der Uhr, Allgäu nimmt einen Timeout und geht einen Punt blocken und einen Panther
zersägt den Panther. Bei 3 Scores Rückstand, wo es um nichts mehr geht für Allgäu.
Also Greg Schiano hätte es geliebt. Die Nummer, wie er bei den
Buccaneers
damals angefangen hat. Ja, nee, sorry. Das geht mir dann doch ein bisschen weit. Aber ne, wo er bei den sagte, nee, ein Kneel-Down ist halt ein Play und wenn ich in der Defense stehe, dann werde ich da voll reinschädeln. Ja, ganz gute Idee.
Das hatten wir in Marburg auch schon vor 10 Jahren, aber
ja.
das ist nur am Rande. Aber aber inzwischen, was ich ja liebe, ist, dass ja die NFL und College Football hat ja ein Herz für Jan, ja. Und Jan hat ja diese ausdrückliche Liebe für Roughing the Punter, Roughing the Kicker und so weiter. Inzwischen haben das Teams ja so weit perfektioniert, dass es inzwischen ja auch Teams gibt, wo einfach 2 den Panther umruppen. Und da muss ich sagen, Props an diese Teams, dass hier also das ist eine schöne Art, eure Liebe für Jan Wegwert auszudrücken.
Sicher ist sicher. Also.
Gut.
Ja, also war bisher ein bisschen mau, aber ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache und daran müssen wir uns gewöhnen, dass das eben doch bessere Exhibition Games wären. Waren es natürlich im Prinzip oft, aber die Tendenz verstärkt sich. Ja.
Gut. Dann gibt es 2 Games, die keine Exhibition Games sein werden. Wenn sie schon Heiligabend mit Football verbracht haben und den ersten Weihnachtstag mit Football verbracht haben, dann kann ich Ihnen sagen, Sie können auch Silvester mit Football verbringen und den Neujahrsabend mit Football verbringen. Ob es danach noch eine Familie gibt, das ist nicht unser Problem. Wir weisen einfach nur darauf hin. Und deshalb gibt es am Wochenende 2 Halbfinals, nämlich am Silvesterabend ab 22 Uhr gibt es das erste Halbfinale. Jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Welches ist das erste?
Michigan TCU ist das erste.
Michigan TCU ist das erste ab 22 Uhr und ab 2 Uhr morgens, das ist der Fiesta Bowl in Glendale. Und ab 2 Uhr morgens ist dann im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta der Chick-fil-A Peach Bowl zwischen Georgia und Ohio State. Es gab wenig Kontroverse um die Rankings, glaube ich. Es ist alles dazu schon gesagt, aber noch nicht von Sal. Sal, please. Ja, deine Meinung zu diesen Rankings. Wir waren der Meinung, es passierte genau so, wie wir es erwartet haben.
Yeah, I was pleasantly surprised. As you can see, if you can look back, my rankings, I always had TCU outside. And I said, okay, if everything goes as planned, they will be the fourth ranked team. But then they lost. And I'm thinking to myself, okay, great. Here we go again. So I was going to be upset. Because if you think about it, Cincinnati deserved it all those years. Florida, UCF. They deserved it. And I was thinking, great, they're going to screw over TCU again. But then the CFP, I was choosing the way the CFP had been choosing previously. They're finally getting it right. Took them long enough to do it. So that's why I wasn't so upset when the rankings came up. That's why I didn't come on. I was like, okay, well, you know what? I agree with you guys. It went the way it should. I'm happy that they gave it to TCU. You know, when you win a Big 12 conference, or when you win a major conference, so it's Big 12 minus two, of course, but you deserve to be in there. I was just afraid that they would, you know, Alabama would sneak in. And of course, I didn't realize how much people were against Alabama coming in and all the shit that, you know, the stuff that Nick Saban was saying, no one was buying it. So that was good. And then of course, everything else played out well enough for TCU that TCU was the fourth best team throughout the year. And then they got it in. I didn't rank them as such throughout the year because I just felt like at that moment TCU hadn't done anything to do it, and I was afraid the CFP would not see that as well. So I'm happy that they're in, and it should be an exciting one, and I'm looking forward to it because, yeah, I'm in the middle of a move, so I'm going to settle in into my new place and enjoy New Year's Eve in front of the TV on the couch and while the fireworks go on outside.
Zum Glück in front of the TV und nicht in front of the couch.
Yes, I spoke too soon there, yeah, but cushioning under my couch with the heating off, you know, we got to save money, so yeah, might as well.
Muss halt irgendwas anderes anzünden. Findet sich schon was in diesen Halbfinals. So, also das erste Halbfinale, Michigan gegen TCU. Ja, TCU, wo der Quarterback ja schon angekündigt hat, er spielt natürlich die Playoffs, aber danach ab in die NFL. Christian, TCU wahrscheinlich, so wie die Playoffs bisher gelaufen sind, auch unabhängig von irgendwelchen Wettanbieterquoten, Over-Unders oder sonst was, der krasse Außenseiter, oder?
Ja, schon. Und ich bin da schon bei Sal, dass das Feel Good Stories ist ein harter Begriff, aber das wäre schon grotesk, um endlich mal auch mal ein Wort zu benutzen, was eigentlich primär im Wortschatz von Jan Wegwerth. Ich finde, es gibt in Deutschland niemanden, der das Wort grotesk so schön einsetzt wie Jan Wegwerth, aber egal.
Ist das so?
Ja, mir muss fällt es auf, aber ich finde es gut.
Muss ich mal drauf achten. Ist nicht bewusst, also, aber dann werde ich es reduzieren.
Nein, eben nicht, ja. Eben nicht reduzieren.
Na gut.
Der größte Außenseiter, zweifellos. Auch wirklich für mich eine Feel-Good-Story, weil ganz im Ernst, sorry, also ich meine, die haben wir müssen nicht mehr über die Championship-Games reden, haben wir ja schon gemacht, aber das war ja deren Saison in der Nutshell, ja, mit Comeback-Qualitäten, die man da auch wieder beweisen musste. Also das war schon was Besonderes. Mit Sicherheit, wenn man, egal was man jetzt nimmt, Recruiting-Rankings, Preseason-Rankings, whatever, mit Sicherheit der größte Außenseiter. Man sollte auch nicht erwähnen, das ja durchaus gerne, dass mit Alex Honig jemand da ist, der erste Deutsche, der dann ein Scholarship als Quarterback für eine Division One School bekommen hat, der jetzt als Thailand ist und auch in Special Teams Zeit sieht. Also, das ist. Und ich muss sagen, ich finde, das ist das erste, also muss das erste Spiel oder das erste Mal gefühlt, wo wir ein bisschen Glück gehabt haben, weil mich dieses Spiel eigentlich als Europäer, klar, Georgia, Ohio State ist die dicke Nummer, was die Namen betrifft. Mir fehlt halt die Fantasie, dass jemand Georgia tatsächlich da rausnimmt. Ja? Aber doch, also TCU mit Sicherheit die größte Underdog-Story der oder eine der größten Underdog-Stories dieses Jahres. Aber völlig zu Recht in den Top 4. Und ich glaube, dass Michigan halt für sie eigentlich das beste Matchup ist. Weil gegen Georgia wäre man, glaube ich, einigermaßen chancenlos gewesen. Und Ohio State, gut, das Spiel stand tatsächlich nie wirklich zur Debatte. USC hätte noch interessant sein können, aber das hat sich ja an dem Freitagabend zerschlagen. Ich bin auf die Partie gespannt. Die Defense von denen sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen. Michigan hat dieses Jahr offensiv schon gestruggelt. Ich glaube, wenn TCU da eine Chance hat, dann nur über die Defensive.
Sal, what do you expect? Was, ich kann schon mal reinwerfen, übrigens, der Spread ist 7,5 für Michigan und Over-Under ist 58,5.
Ja.
Aber gut, ein Touchdown-Favorite geht ja noch, ne?
Yeah, and I think that, again, it goes back to my comment again, that even though TCU got in, the respect, I think that they were probably, they just got in. And whereas Michigan, you know, let's give Michigan the respect. This is the second straight year they make the CFP. You know, we had the Harbaugh hot seat watch for the first 7 years that he was there, or every day since he was announced. You know, he had to beat Ohio State. He couldn't do it. And I think that's the respect that they're giving them, is that it's 2 years in a row and beating an Ohio State team the way they did and the way they played the whole season. So 7.5 seems a little bit too much. I think, you know, 4.5, 5.5 would be still giving Michigan respect and also letting TCU know that you're a clear underdog. What I do expect is, as it is, you know, out in the desert, you know, with good weather, despite what's going on in the States with the cold weather. Even though it's nice to watch those low-scoring NFL games, watching some defense play, but the bowl season's all about having a good time and enjoying the nice weather. And I expect this to be I think 50.5 is a good amount. I think we're going to have a teams feeling themselves out. It's been a month since they've all played, but then expect some second-half fireworks. And I think TCU will come with a chip on his shoulder. Now, like I said, 7.5 is definitely an insult. You know, maybe they might score early and they might punch Michigan in the mouth. But I think that Michigan's talent, their experience playing these games over the last 2 years, and, of course, wanting to win the national championship with Harbaugh is something on their mind. So I definitely expect them to win, but Duggan definitely had a great season, and I think that TCU could be dangerous. Everyone's focusing on TCU's defense versus Michigan's offense, but I think that stopping the TCU offense is going to be key, because that's what drove them this year.
Gibt es eigentlich, oder gibt es noch Menschen, die Fans von TCU und den Vikings sind? Oder, also.
Das ist eine gute Frage.
Und die paar wenigen, die überlebt haben, sind jetzt wahrscheinlich, wurden dann mit einem Schneesturm belohnt, wo es dann irgendwie mir selbst bis Texas runterkalt wurde. Übrigens hier am Sonntag 8 Grad in Miami beim Spiel. Also das ist ja schon arktisch für die. Aber ja. Das Ganze also in Glendale, ja, Jan. Also neutraler Ort, sowohl für Michigan als auch für TCU, ein Ort, an dem sie beide generell eigentlich eher selten spielen. Das heißt, da ist es ausgeglichen. Die Bühne ist für Michigan bekannt, für TCU weniger. Was sind da, also wo sehen wir die Hoffnung für TCU?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das andere Duell auch, also das hochkarätigere ist, also TCU Offense gegen Michigan Defense, weil das sind halt zwei Top-Units. Das sollte man bei TCU bedenken, dass die halt einfach in diesem neuen System von Sonny Dykes, und das ist ja einfach auch eine Riesenleistung, das in einem Jahr so hinzukriegen. TCU war letztes Jahr 4-8 und haben den Coaching-Staff komplett gewechselt, eine ganz neue Defense geschaffen und so weiter. Und dass die Offense so gut funktioniert, mit Max Duggan, aber natürlich auch mit Quentin Johnston, dem Top-Receiver und diesen vielen vier Receiver-Sets, die ja bei Sonny Dykes, wir kennen das ja von SMU und Shane Buechel da, dass das ja eine Air-Raid-Variante ist, die deutlich vertikaler ist als die klassische von Leach oder auch als viele andere, sondern eine, die eben auch durchaus dazu gedacht ist, tief zu gehen und gleichzeitig aber auch immer wieder diese schnellen Pässe nach außen auf die Speedy-Receiver. Und die haben sie ja einfach. Sie haben mehrere Super-Speedster. Die kann man natürlich auch mit Screens füttern. Das heißt, man hat eine gewisse Variabilität da. Und das wird spannend zu sehen sein, weil Michigan in der Defense ja doch viel Druck bringt, mit ihrem ja auch ein bisschen angepassten System. Und hinten viel, ob sie das jetzt auch tun, gegen die wird man sehen, aber viel Man-Coverage spielt. Und das, glaube ich, ist ein Duell, was durchaus richtig hochkarätig sein kann. Das Problem für TCU, wenn man sich allein mal die Zahlen anguckt und auch die Advanced Stats, ist halt, dass die Defense der Horned Frogs, die natürlich in den zweiten Halbzeiten und in den vierten Vierteln, wenn man in Rückstand war, da plötzlich auch immer richtig aufgedreht hat, aber deswegen, wenn man alles zusammen betrachtet, nicht ganz so gut ist wie die anderen drei Units, also wie Michigan Offense, Michigan Defense und TCU Offense. Und das zweite Problem ist, denke ich, das ist ja eine 3-3-5, also quasi eine Nickel mit drei Baselinern, dass die natürlich einfach für was anderes gebaut ist als für die Michigan Offense. Die ist halt für die Big 12 Offenses, für die passlastigen Offenses, für die Spread Offenses gebaut. Und Michigan versteckt ja nicht, was sie tun wollen. Die wollen mit ihrer O-Line dominieren. Die O-Line hat jetzt zum zweiten Mal in Folge den Joe Moore Award für die beste O-Line des Landes gewonnen. Diese O-Line ist einfach, die hat ein super Center mit Oluwatimi, aber die ist vor allem als Einheit einfach richtig stark. Das ist jetzt nicht die alles in First-Round-Prospects-O-Line. Das war sie letztes Jahr auch nicht. Aber die funktioniert als Einheit und die haut dir in die Fresse, auf gut Deutsch. Und macht das immer und immer und immer wieder. Und die haben halt einfach offensichtlich einen hervorragenden Strength and Conditioning Coach oder überhaupt ein Programm da, weil das total auffällig ist, dass Michigan in ganz vielen Spielen im dritten und vierten Viertel immer richtig zulegen konnte, gerade was die Physis angeht, dass sie die Defenses müde machen. Und nun hast du eine Defense, die eben vom Typ her relativ leicht ist, die D-Line ist noch kräftig genug, aber da muss sich TCU einiges überlegen, um irgendwie den Lauf zu stoppen von Michigan, denn das werden sie tun, das werden sie ohne Zweifel tun. Sie haben zwar mit McCarthy einen Quarterback, der eben auch durchaus gut werfen kann, und haben ja auch ein paar gute Receiver und setzen ihre Titans auch viel ein. Meistens spielen sie ja mit zwei Titans auch gleich. Aber sie müssen Donovan Edwards und das Laufspiel stoppen. Sie haben keinen Blake Corum, um den sie sich kümmern müssen, weil der ja mit Knie-OP raus ist. Aber trotzdem ist das einfach, das ist ein totaler Big-Play-Runner, der Edwards. Und das ist halt die Frage. Kriegen sie diese O-Line? Sind sie bei jedem Spielzug diszipliniert? Bleiben in ihren, sozusagen, bleiben Gap-Sound? Gehen jedes Mal auch voll rein, weil diese O-Line will dich dominieren und schafft es irgendwann auch. Und hat das mit Ohio State's Defense geschafft. Und hat das mit anderen Defenses geschafft. Mit guten Defenses in der Big Ten. Das ist so ein bisschen, das glaube ich, ist der Schlüssel. Kriegt TCU's Defense es irgendwie hin, dass Michigan's Offense da nicht einfach mit dem Lauf drüber rollt? Weil dann wird es ein langer Abend. Und das ist, denke ich, die große Frage. Werden sie da umstellen? Werden sie vielleicht ein paar mehr Spieler in die Box stellen? Die Boxes sind natürlich leichter in der Big 12, als wenn man gegen Michigan spielt. Da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten die zweite Hoffnung, wenn man das nicht stoppen kann und wenn Michigan in der Offense halt dominant auftritt, gerade durch diese unglaubliche Line, dann muss man in den Shootout mitgehen. Dann muss man halt in der Offense alles regieren. Dann muss man das ganze Playbook öffnen und Max Duggan einfach machen lassen. So wie am Ende dann gegen Kansas State, dass er einfach dieses Team aus seinem Rücken nimmt und einfach nach vorn marschiert und selber läuft und was weiß ich noch, irgendwie noch abstruse Pässe raushaut. Jetzt habe ich das Wort wirklich gesagt, ist mir gerade aufgefallen. ja, wie auch immer. Ich glaube, das Spiel kann interessant werden, aber es wird mich auch nicht, also ich hoffe, es wird interessant, sagen wir mal so, weil wir haben ja einfach viele Halbfinals gehabt, die es nicht sind oder nicht waren. Und wir haben hier einfach das zumindest auf dem Papier gute Duell zwischen dem absoluten Second-Half-Team Michigan und den Comeback-Königen, wenn man so will, TCU. Ach, da muss doch am Ende was gehen, einfach. Also sollte man auf jeden Fall nicht frühzeitig ausschalten. Ich hoffe, dass es irgendwie spannend bleibt. Und dass TCU da wie auch immer mithält. Entweder weil sie irgendwie eine tolle Strategie finden, um die Michigan Offense ein bisschen zu, ne, vor Probleme zu stellen. Oder vielleicht mit vielen Blitzes eben in ungünstige Down-and-Distance-Situationen zu bringen oder irgendwie sowas. Oder dass sie es wirklich schaffen, die Michigan Defense vor Probleme zu stellen, dass sie irgendwie einen Shootout initiieren können. Ich bin gespannt.
Also vorzeitig ausschalten, dass da einer am 31.12. um 23.45 sagt, wisst ihr was, ich gehe ins Bett.
Das ist, glaube ich, relativ. Nee, aber ich gehe raus vielleicht. Das könnte ja auch passieren. Also, guckt mal vor die Tür.
Ja, aber dann kannst du danach wieder einschalten. Also es ist ja trotzdem keine Phase, nichts, wo du sagst, weißt du, das ist jetzt nicht der, so ein Super Bowl, wo es zum Beispiel 28-3 steht, weißt du?
Ja, oder wo das Licht ausgeht.
Oder wo sie Strom noch nicht bezahlt haben, ja, das, oder das. Ja. Von daher, ja. Also, glaubt irgendwer an den Sieg von TCU?
Schweigen im Walde.
Schweigen in der Runde. Nee. So, hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, euch ruhig zu bekommen. Ja?
Das ist übrigens, kleiner Fun-Fact, ist das zweite Jahr in Serie mit, ich will jetzt echt nicht zu sehr die deutsche Karte spielen, aber Julius Welchow, ja auch ein Major Contributor für die Wolverines. Ja. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, dass Michigan am Ende zu viel ist, aber der Ausfall von Corum tut, glaube ich, schon weh. Mal schauen. Aber ich denke schon, dass TCU das eng halten kann. Und im Übrigen, wenn mir einer nach dem Abgang von Dykes vor ein paar Jahren von Cal gesagt hätte, dass der in nicht allzu ferner Zukunft nochmal mit einer Mannschaft in den Playoffs steht, ich hätte meine Zweifel angemeldet.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, gut.
My comment, yeah, the thing is that, of course, everybody wants to see Michigan versus Georgia. Everyone wants to see the top two teams play. But a good comment by Jan that the comeback kids of TCU plus is the second half team of Michigan. So, yeah, if I predict that TCU gets the first points, then Michigan will be the second half team. But then don't count them out. Don't count out TCU at the end. So, yeah, I want an exciting game. But, yeah, I am scared about what's the history of the semifinal games, that it won't be competitive. But let's hope that this is a good one. I think both teams, they struggled through the season. They didn't have smooth seasons. And, of course, TCU has a loss. So maybe that will be, you know, that will make it a closer game than what we've seen in the past. And what we are assuming with Michigan and their destiny to play in the final.
So, und nachdem wir dann also das erste Halbfinale gesehen haben, zur Halbzeit kurz raus vor die Tür sind, aus verschiedenen Gründen, dann wieder reingekommen sind, vielleicht um die Zeit zu überbrücken, eine halbe Stunde irgendwelche alten Konzerte auf Dreisat oder irgendwelche Musik auf ZDF geschaut haben und dann wieder auf unsere Streamingdienste wechseln. Dann erwartet uns Georgia gegen Ohio State. Und das Ganze soll ja münden in ein Finale am 9. Januar, in der Nacht vom Montag auf den Dienstag in Los Angeles. Jan, wie groß ist die Möglichkeit, dass da ein Ohio State in SoFi Stadium steht und Michigan sagt Hello again?
Ich sag mal so, ich finde sie, also die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Georgia da steht, aber ich finde die Chancen von Ohio State jetzt nicht so klein. Wir hatten das ja letztes Mal schon besprochen, ich glaube Christian hat es ja auch gesagt, dass Ohio State das eine Team ist, bei dem man sich vorstellen kann, dass die Georgia Stephens knacken können. Und du hast einfach diese unglaubliche Passing-Offense, auch ohne Smith und Jigba. Das hat man ja die letzten Wochen trotz des Losses gegen Michigan schon ganz gut gesehen, wozu die immer noch in der Lage sind, wenn es dann mal rollt. Es gab ein paar Spiele, wo es unrund war, aber Marvin Harrison mit Ibuka, dem Speedster, der Tight End, Kate Stover, der viel mehr eingebunden wird, und dann eben CJ Stroud, der wirklich wie ein Point Guard oder so die Bälle verteilt da einfach. Das ist schon wahnsinnig schwer zu stoppen. Gerade weil sie eben auch so Spread-Out spielen und dann die wirklich die Receiver ganz an die Seitenlinien stellen und da eben für wahnsinnig viel Unruhe sorgen. Mit Harrison kann man das auch gut. Das ist einfach ein super kompetenter Sideline-Perimeter-Guy. Kann auch alles andere, aber da ist er halt wirklich stark. Contested Catch, Comeback-Routes und so weiter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man Georgia kriegen kann. Nur, ich habe das auch gegen Tennessee gedacht. Und Tennessee kam ja auch mit einer, zwar anderen, aber auch mit so einer unglaublich explosiven, schnellen Passing-Offense. Nochmal vielleicht nochmal ein bisschen vertikaler als die von Ohio State. Und die wurde ja wirklich mit einer Georgia-untypischen Strategie ruhig gestellt, nämlich dass die Bulldogs halt angefangen haben, viel zu blitzen und außen dicht zu machen, viel zu blitzen und Hooker eben vor Entscheidungen zu stellen, die er dann nicht entsprechend umsetzen konnte, weil sie die Mitte dicht gemacht haben, dann haben sie von außen geblitzt. Das war wirklich ein Feuerwerk, was man von Georgia so nicht kennt in der Form, weil sie ja sonst eigentlich wirklich mit ihrer Zone-Defense und ihren ganzen Superathleten und Superfreaks wie Jalen Carter vorne dominieren. Das reicht dann. Und ich bin gespannt, was Kirby Smart sich da ausdenken wird gegen diese Offense, weil irgendwas Besonderes wird es da wieder geben, da bin ich recht sicher. Aber trotzdem, das ist einfach eine Offense, die so schnell sein kann, die so schnell punkten kann. So eine kleine Chance, oder also gar nicht mal nur eine kleine, sondern ich glaube, Ohio State hat eine realistische Chance, das Ding nicht nur knapp zu halten, sondern auch zu gewinnen. Ich würde insgesamt immer noch auf Georgia setzen, weil sie einfach auch in der Offense, das geht ja oft unter, wie viel Varianz sie da auch drin haben, mit den Titans, mit einem starken Run-Game, mit der dominanten O-Line. Und Stetson Bennett ist halt auch nicht nur ein Verwalter mehr. Oder war letztes Jahr auch schon nicht. Ja, also das Spiel, auf das man sich freuen muss eigentlich. Das ist das sicherlich nochmal das hochkarätigere Halbfinale von den Namen her, von den Stars her, von den wahrscheinlich auch von den Draft-Prospects, von der Höhe her. Also da werden wahrscheinlich mehr Future-First-Round-Draft-Picks sein als im anderen. Vermute ich mal. Das wird ein Fest werden, oder sollte es zumindest.
Sal, Georgia will ja eine Dynastie bauen. Georgia will wahrscheinlich das werden, was Alabama ein paar Jahre war. Da ist ein Sieg am Wochenende eigentlich Pflicht, oder?
Sorry, I didn't catch that.
If Georgia wants to build a dynasty, they must win this weekend. Sorry.
Yep. Yeah, of course. You know, this is, I talked about Michigan's destiny, but it is Georgia's year and the last few years. And even when Alabama, they were losing to Alabama, it was like, okay, when would Georgia get over the hump? Now they got their championship. And yes, the question is, can this be a dynasty? And I love how Michael Wilbon always says, dynasty of one. You know, we expected everyone to have a dynasty, but they only won one. So you have to win two, and then you have to show over the course of 5 years, you know, 3 out of 5 years, 4 out of 6 years, winning a championship. The scary thing, the only thing, Georgia can hang. They will be able to wither any kind of rough spots, anything that Ohio State will throw to them. But the one thing that may drive Ohio State, well, two things. Number one, they're coming off a loss. They were beating Michigan. Michigan came back and then ran away with the game. So they have to be hungry. That has to have a terrible taste in their mouth, and they want to do it. What also could drive them is if Michigan wins, then they will say, okay, let's go out there and just punch them in the mouth, kick their asses, get rid of the Bulldogs. We want that game back. And that could be a driving force for Ohio State in the second half. You know, and if I'm Ryan Day, that's what I'm going to be saying. Say, guys, we've got an opponent in front of us. We have to beat them. The only way you can get back to Michigan, the only way you can get to the school up north is take care of business now. And that could be the focal point and the focus and the motivation for them. This should be if I'm hoping TCU Michigan would be close, this game will be fireworks back and forth, especially as Ohio State is not the typical fourth place team. Just like an Alabama team, fourth, for them to be fourth, it's been a disappointing season. It's been a rebuilding season, excuse me, not disappointing. It's been a rebuilding season for them, right? As Saban likes to say. And so there's like, okay, screw it. You know, we're not going to win. Whereas Ohio State, like I said, coming off a undefeated season until the last game, had it taken away from them, by their one big rival, I think that this will be a firecracker game and a great way to start 2023 for us, as the clock will already have turned midnight into the new year. So I'm looking forward to starting off the new year with this game.
Christian, wie sehr freust du dich auf dieses Spiel und wie siehst du die Chancen, dass wir A, ein spannendes Spiel erleben und B, unter Umständen ein Upset?
Ja, ich habe es ja eben schon mit der Antwort angedeutet. Gleichwohl ich irgendwie der Meinung bin, dass Ohio State's Offense für das, was ich vor der Saison erwartet habe, eigentlich underperformed hat, insgesamt. Vermutlich den krassesten Receiving Core im Land. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich nehme Ryan Day auch ziemlich angeschossen wahr, was ich irgendwie Wahnsinn finde bei den Bilanzen. Man muss irgendwie aufpassen. Ich weiß, die Trauben hängen sehr hoch bei den Buckeyes. Das ist jetzt kein 8-4-Jahr gewesen. Es ist immer noch sehr viel Talent. Ja, Recruiting. Man hat jetzt noch den einen oder anderen Spieler jetzt auch bei Early Signing Day noch vielleicht verloren, den man eingeplant hatte. Also ich glaube schon, dass ich würde denen schon 30% geben. Weil wenn diese Offense klickt, dann können die gegen jeden scoren. Und Georgia hat bis jetzt noch nicht wirklich beweisen müssen, dass sie Highscorer mitgehen müssen und können. Ich glaube letztlich nicht, dass es dazu kommt. Ich glaube, Ohio State wird Momente haben. Ich glaube aber, dass die Bulldogs das am Ende dann auch, weiß ich nicht, 24-17 in der Range so gewinnen werden. Ich weiß gar nicht, was ist der Spread ist nochmal was?
Beim
war es nicht auch sowas wie 6,5 oder so?
Beim Ohio State Spiel oder bei welchem?
Ja.
6,5, ja.
Ja, wir können es nachher tippen. Ich finde, das ist auch ein angemessener Spread. Also die 24-17 wäre jetzt dieser klassische 7-Punkte-Ding. So würde ich es halt auch sehen. Aber die Buckeyes sind gefährlich. Und die bieten halt eine Dimension, die Georgia in der Form auch dieses Jahr kaum gesehen hat.
Ich glaube, wo wir gerade bei dem Thema Ohio State's Offense, stimmt, also ich habe gerade selber darüber nachgedacht, was du gesagt hast, stimmt total. Man hat fast das Gefühl, dass sie irgendwie underperformed haben, weil sie in ein, zwei Spielen nicht ganz so top waren. Andererseits musst du ja natürlich überlegen, du verlierst den besten Receiver im College Football des letzten Jahres mit Jackson Smith und Jigba. Der spielt im Grunde genommen quasi gar nicht und du legst weiter solche Zahlen auf und bist auch in allen Statistiken eine der besten 1, 2, 3 Offenses des Landes. Die Trauben hängen wirklich sehr hoch. Ne? Und dass man da an Ryan Day, also was ich gelesen habe, hat mich da wirklich sprachlos zurückgelassen, dass man da anfängt, an Ryan Day rumzukritteln. Was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Also als ob das jetzt irgendwie automatisch ist, dass man immer 12-0 geht oder so. Also
ja, plus, also
das Problem ist, bei Ohio State konnte man tatsächlich die letzten 20 Jahre daran gewöhnt werden, dass man immer gegen Michigan gewinnt. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja, aber man konnte halt auch nicht, das ist richtig, aber man hat ist jetzt trotzdem nicht jedes Mal 11-1 gegangen. Man hat halt natürlich eine super Phase gehabt und unter Urban Meyer, unter ihm und Tressel vorher war natürlich auch nicht unerfolgreich, aber auch da waren immer mal Jahre zwischen, die schlechter waren als 11-1.
Ja, aber ich glaube, das dreht sich hauptsächlich um diese Spiele gegen Michigan.
Klar, sicher, trotzdem. Mein Punkt bleibt derselbe.
Ja, ich bin ja auch vollkommen bei dir.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Wir leben aber halt außerhalb dieser Ohio State Bubble und außerhalb dieser Rivalität.
Richtig, aber was glaubst du, was passiert, wenn du jetzt irgendeinen neuen Coach verpflichtest, der ein neues System erstmal implementieren muss? Du hast das jetzt ja schon in der Defense gemacht mit dem Jim Knowles System und man hat dem viel Kritik auch entgegengebracht, weil der gegen Michigan nicht adjusted hat. Wie gesagt, ich fand den Gameplan von der Idee her richtig. Man hätte vielleicht dann eben ein paar Stellschrauben drehen müssen, als man merkt, es funktioniert nicht. Aber der hat immer noch eine relativ gute Defense geschaffen. Das ist kein Vergleich zu den Ohio State Defenses, die wir zwischendurch auch mal hatten, die dann zwar ein paar Superstars hatten, aber an dem einen oder anderen Punkt eben auch löchrig waren. Das ist die Ohio State Defense schneidet in ungefähr allem besser ab als die TCU Defense und trotzdem gefühlt wird die Ohio State Defense schlechter gesehen. Das, ja, irgendwie glaube ich, da haben sich einfach die Ansprüche zu sehr in eine Richtung verschoben, die nicht gesund sind. Und ja, es vielleicht, um jetzt doch nochmal aufs Spiel zurückzukommen, ja, man hat eben leider nicht einen Smith und Jigba. Das wäre natürlich nochmal krasser, ne? Wenn man jetzt außen mit Harrison, den vielleicht aktuell besten Receiver im College Football hat, den besten Slot dazu und Ibuka als Speedster, der halt auch eine super Saison gespielt hat. Wie willst du das verteidigen? Und ich hatte das ja schon gesagt beim SEC Championship Game gegen LSU, der eine Punkt, der mir bei Georgia ein bisschen Fragezeichen bereitet, sind die Outside Corner. Man hat mit Kelee Ringo da zwar einen, der in fast allen Mockdrafts an Positionen 10, 15 irgendwie weggeht, und das ist auch ein super Talent, überhaupt keine Frage, aber der hat das ein oder andere Ding an der Sideline, gerade tiefe Sideline-Pässe, da hat er den Ball ein paar Mal nicht gefunden, oder sich spät abkochen lassen auf einer Route, die er am Anfang gut gecovert hat. Und das ist so der eine Punkt, wo ich sage, da vielleicht, obwohl das ein First-Round-Pick sein könnte, vielleicht sogar wird, da hat vielleicht Ohio State eben die Chance, mit Marvin Harrison dieses Matchup zu gewinnen. Und wenn man diese Matchups tief gewinnt, dann sind das eben ein paar Yards mehr. Da braucht man vielleicht keine stetige Offense, aber eben ein paar Shot-Plays. Kann natürlich sein, dass, oder ich denke, dass Smart da seine Schlüsse draus ziehen wird, aber das Spiel gegen LSU hat mir so ein bisschen gezeigt, auch wenn das natürlich, man kann natürlich sagen, es ist Garbage-Time, aber solange die Starter drauf sind, müssen sie auch spielen wie Starter. Dann ist, finde ich, nicht viel mit Garbage-Time Anfang der zweiten Halbzeit oder so. Vor allem LSU dann auch mit dem Backup-Quarterback. Vielleicht geht da was für Ohio State. Also ich glaube, die können trotz der Niederlage gegen Michigan, die ja auch ein bisschen freakig war, insofern, dass sie, also von der Deutlichkeit her, dass es ja eigentlich bis Mitte des vierten Viertels noch eng war und das Endergebnis ja nicht so ganz widerspiegelt, wie das Spiel eigentlich gelaufen ist. Ich würde da schon trotz der Niederlage gegen Michigan und auch der bitteren Niederlage, überhaupt keine Frage, ich würde da trotzdem mit relativ breiter Brust reingehen und sagen, wir haben eine super Offense, die müsst ihr erstmal stoppen. Vielleicht wird das ja ein Shootout. Also, auszuschließen ist das nicht.
Auszuschließen ist das nie, nein. Und wir würden uns ja auch alle zwei spannende Halbfinalpartien wünschen. Das ist ja auch so eine Geschichte der Halbfinals, dass da des Öfteren Meister Blowout am Start war.
Das ist sehr schön gesagt.
Von daher hoffen wir natürlich, dass es dann auch, also ich meine auch spektakuläre Blowouts, ja, also ich meine, LSU Oklahoma war zu keinem Zeitpunkt spannend, war trotzdem spektakulär. Also, aber ja, gut. Irgendwas noch zu diesen Halbfinals zu sagen? Ich nehme das als Nein wahr. Dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, was die Tipprunde sagt. Also, Michigan gegen TCU. Erstmal Highscorer oder Lowscorer? Jan.
Mittelscorer. Darf ich mich so rausreden?
Also ich stelle einmal den Geisteswissenschaftlern eine Aufgabe mit Zahlen und
und mit so einer klaren Ja-Nein-Antwort. Das liegt uns auch nicht.
Es naja, muss nee, immer
was noch differenziert werden.
Wie geht das Spiel aus? Vielleicht. ja, also nur damit wir mal was ist ein Mittelscorer? Also so ein 32-29 ist ein Mittelscorer oder was?
Nee, das würde ich schon, ich würde ein bisschen niedriger ansetzen. Ich würde eher so, aber so, ja, vielleicht, keine Ahnung, 30, 21, 30, 24, irgendwie sowas, vielleicht. Aber ich finde, das ist das Spiel, also außer, dass TCU das klar gewinnt, wird mich kein Ausgang wirklich überraschen, muss ich sagen. Also wirklich doll überraschen. Das ist vielleicht beim anderen Spiel, naja, ein bisschen anders, glaube ich. Aber das könnte Michigan klar machen oder das kann ein enges Spiel werden. Das wäre beides irgendwie, finde ich, ziemlich vorstellbar, auch von der Dynamik her.
Gut. Sir, Lowscorer oder Highscorer?
Yeah, I was looking back at the last few games. I say Highscorer. I think the reason why it's lower than the other game is because, like I said, the lack of respect to TCU, but TCU scored 62 in their season finale. Michigan scored 45. Then Michigan scored 50. I'm looking at TCU. What did they score in their Big 12 minus two championship game? They lost. So I think that's what's kind of skews it a little bit. But I think that TCU can score a lot, and they have, And I think that that's why it's going to be a little bit higher than middle.
Christian, erwartest du punktreich oder punktarm?
Ich gebe dir einen Score, du sagst mir, was es dann ist. 31-23 für Michigan.
Das ist dann laut der Young Wegwärtschen Blowout-Skala ist das ein Mittelscore.
Wahrscheinlich. Am oberen Ende der Mittelscore-Range, sagen wir mal.
Also ein 6,2 auf der Wegwärtsskala, oder was?
Die sollten wir etablieren, aber vielleicht auch ein anderes.
Nein, für was anderes, nicht für Scores, wirklich, das ist unwürdig.
Die Wegwärtsskala, sehr gut, Nicola.
Das wird nicht etabliert.
Das müssen wir jetzt
liebe pflegen, Freundinnen und Nicola. Freunde.
Wir machen aus der Wegwärtsskala eine Wegwärtsskala, verstehe. Gut, dann Jan, immer noch Michigan mit 7,5.
Es ist echt, also wie gesagt, ich sag, sie gewinnen mit weniger als 7,5.
Ein Touchdown oder weniger, sehr schön.
Wirklich überzeugt bin ich davon nicht. Ich würde es nicht wetten wollen, das Spiel.
Sal, 7,5.
I say Michigan wins and they won't cover. They're going to win by 5, if at most 6.
Gut, dann schauen wir auf das andere Spiel. Georgia gegen Ohio State.
Achso, ja.
Also,
Christian hat ja schon 8 getippt. Und genau, ja. Was sagst du?
Ich fürchte, Michigan macht kurz einen Prozess mit TCU. Aber gut, also ich würde sagen, Michigan mit 14.
Aber die Hoffnung, Nicola.
Ja, die Hoffnung ist ja das eine, aber also Christian kann mir berichten, dass bei mir zwischen Hoffnung und also Hoffnung und Erwartung sind zwei verschiedene Dinge bei mir.
Ja, aber auch nur, wenn die französische dritte Reihe gerade mal wieder Mist baut.
Oder der, wie heißen die? Naja, ich will es gar nicht wissen.
Gedrängehalb?
Jetzt hast du wieder gekriegt. Gedrängehalb. Was ein Quatsch. Ja.
Gut, ja. Okay, das andere Spiel. Also Georgia die 1 gegen Ohio State die 4. Auch da wieder Christian, Highscore, Lowscore.
Hast du das Over-Under? Oder kannst du es nachgucken?
62.
Boah, das ist sogar einigermaßen hoch.
Also es ist ein gepflegtes 35-28 wäre Over. Alles andere drunter.
Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich glaube, wenn Ohio State im Spiel bleiben will, müssen sie mindestens 24 scoren. Ja, vielleicht sogar mehr.
Ich würde mehr tippen. Also
muss ich sogar mehr.
Vor allem sollten sie keine 7 durch die Defense abgeben. Also 7 an die Georgia Defense abgeben. Also Pick 6 oder so.
28-17 für Georgia. Ich glaube am Ende, dass es doch deutlicher wird, als ich mir das erhoffe.
Und deutlich ander dann.
Ja, ich. Wie gesagt, ohne den besten Wide Receiver. Ich weiß nicht. Wie gesagt, man möge mich bitte einfach widerlegen. Ich würde es mir wünschen.
Sal. Ohio State, Georgia 6,5.
If it's close, I can see Ohio State winning. The only blowout I see is Georgia. So I really do think that Georgia is going to come out and score. So Ohio State just has to hope to keep up. And what we saw last time, they couldn't. So what I said earlier about the motivational factors, that could be moot because Georgia's is too good, and so I say it's going to be a high scoring, and Georgia will not only win, but they'll cover.
Okay. Jan?
Ich habe zwar schon mal daneben gelegen mit der Nummer, aber es muss ein bisschen mehr Highscore sein als Christian. Also Ohio State kann nicht nur 17 Punkte machen. Das darf eigentlich nicht passieren. Das Spiel muss irgendwie spannend bleiben. Und ich sehe es auch nur spannend in einem, vielleicht jetzt nicht ein Shootout im Sinne von 45-42, aber das Ohio State muss an die 30 Punkte rankommen. So, und Es ist super schwierig. Nur das, was ich außen gesehen habe, Georgias Defense ist da ein bisschen verwundbar oder war da in einigen Spielen ein bisschen verwundbar. Das müssen sie attackieren und zwar konsequent und immer wieder. Und mit ein bisschen Risiko natürlich. Kann natürlich der Pick dabei sein, das ist klar. Ich kann auch nicht gegen Georgia setzen, das ist schwierig. Aber ich hoffe, es bleibt ein bisschen enger. Bei Michigan, je länger du mich fragst, gerade eben würde ich schon wieder sagen, Michigan gewinnt doch mit mehr, aber Georgia gewinnt mit weniger als 6,5.
Nikola. Da habe ich irgendwie, da sehe ich ja schon eher den Upset irgendwie.
Ja,
ich auch. Also, wenn Ohio State mal endlich alle PS auf die Straße bringt, über 60 Minuten, dann bin ich echt gespannt. Also komm, Ohio State mit 3.
Jawohl, sauber. Sauber.
Gut. Das Ganze also, wie gesagt, Silvesterabend um 22 Uhr. Und das zweite Spiel in der Nacht von, dann in der Silvesternacht, wenn man so will, also am Morgen des 1. Januars um 2 Uhr morgens. Und natürlich, dann verschiebt es sich ein bisschen, weil am 1. ist dann NFL wegen Sonntag. Und dann ist der Rose Bowl am Montagabend um 23 Uhr. Für alle die, die sich das Spiel natürlich nicht entgehen lassen wollen. Montagabend, 23 Uhr. Penn State gegen Utah. Also Penn State für die Big Ten und Utah für die Pac-12. Das auch ein Spiel, das sich lohnen wird. Und dann werden wir das nächste Woche besprechen. Und dann natürlich die Finalpaarung, welche sie auch ist, previewen. Und ja, wir wünschen viel Spaß bei den Halbfinals. Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Football. Und dann hören wir uns im Jahr 2023 wieder mit der Crew und mit den Sofa-Quarterbacks und hoffentlich mit Ihnen als Hörer. Wir machen hier, glaube ich, den Laden zu fürs Jahr. Und dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Jahr. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.